Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das neue Gesetz des Evangeliums. Dazu zunächst die These, das neue Gesetz setzt das alte Gesetz, das Mosaische, keineswegs außer Kraft oder macht es bedeutungslos. Dieser Satz klingt zunächst einmal wie ein Paukenschlag. Aber wenn man das Evangelium als das neue Gesetz bezeichnet, dann wird mit dieser Neuheit schon Bezug auf das alte Gesetz genommen. Andernfalls wäre es ja unsinnig, von einem neuen Gesetz zu sprechen. Und dieses alte Gesetz ist das Mosaische Gesetz, die eine Säule des Alten Testamentes neben dem alttestamentlichen Prophetentum. Sie alle haben sehr wahrscheinlich schon einmal, jedenfalls sinngemäß gehört, dass mit Jesus Christus und dem Neuen Testament das Alte Testament überwunden, vorüber und damit erledigt sei und deswegen auch nicht mehr gelte und damit auch die Beschäftigung mit dem Alten Testament bestenfalls Luxus sei. Gewiss können beispielsweise gerade die Anweisungen für die Feier des alttestamentlichen Kultes, der ja nur ein Schatten des Künftigen ist, und dieses nur vorbereitet, ihrer Natur nach nur vorläufig sein, bis sich dann eben alles in Christus und in den durch ihn vollbrachten Heilsereignissen erfüllt und deshalb auch ein neuer Kult mit seinen spezifischen Ausdrucksformen an dessen Stelle treten muss. Auch mögen gewisse Sätze aus den Paulusbriefen zu solchen Aussagen, dass das Alte Testament bedeutungslos geworden sei, verführen. So, wenn Paulus beispielsweise sagt, jetzt aber sind wir frei geworden von dem Gesetz, an das wir gebunden waren. Wir sind tot für das Gesetz und dienen in der neuen Wirklichkeit des Geistes, nicht mehr in der alten des Buchstabens. Römer Kapitel 7, Vers 6. Oder auch, er hob das Gesetz samt seinen Forderungen auf. Gemeint ist Jesus Christus, Epheser Brief 2, 15. Um aber diese Stellen nicht falsch zu verstehen, muss man sie aus ihrem Gesamtzusammenhang verstehen. Paulus hätte einen solchen Satz jedenfalls so, wie er nicht selten nicht nur ausgesprochen, sondern auch gemeint ist, nämlich dass das Alte überhaupt nicht mehr gilt, niemals unterschrieben. Er kann sogar sagen, wir richten das Gesetz auf, Römer 3, 31, und das Gesetz ist heilig, und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und er meint das alttestamentliche mosaische Gesetz. Wir wissen, sagt Paulus, dass das Gesetz selbst vom Geist bestimmt ist, Römer Kapitel 7, Verse 12 und 15. Das Alte steht zum Neuen Testament im Verhältnis von Verheißung zur Erfüllung. Die Kirchenväter sagten, quod in vetere latet in novo patet, was im Alten Testament noch verborgen ist, das ist im Neuen offenbar. Wer das Alte nicht kennt, kann das Neue überhaupt nicht verstehen. Hier spielt beispielsweise auch die ganze Typologie mit hinein, nämlich der Vorausbildcharakter so vieler Ereignisse des Alten Bundes. Man bedenke auch einmal, wie oft gerade der Evangelist Matthäus den Herrn selbst ganze Passagen lang das Alte Testament zitieren lässt, um mit dem Satz dann abzuschließen, damit die Schrift erfüllt würde oder ähnlich. So antwortet beispielsweise der Herr auch selbst auf die Frage eines Gesetzeslehrers nach dem wichtigsten Gebot im Gesetz mit dem Gebot der Gottesliebe aus dem Buch Deuteronomium. Höre Israel! Jahweh, unser Gott, Jahweh ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Deuteronomium 6, 4. Und fügt mit dem Buch Levitikus hinzu, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Levitikus 19, 18. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten. Matthäus 22, 37. Und im nächsten Kapitel gibt der Herr den Jüngern die Anweisung, tut also alles, was sie, nämlich die Schriftgelehrten und Pharisäer, euch sagen, aber richtet euch nicht nach dem, was sie tun. Matthäus 23, 3. Zahlreiche ähnliche Bezüge zum Alten Testament finden wir in den Paulusbriefen. Das Neue ist also auch keineswegs etwa, wie man ja auch gelegentlich hören kann, das Liebesgebot. Das galt schon im Alten Bund. wenn auch noch nicht in dieser Radikalität, nämlich nicht nur lieben, wie man sich selbst liebt, sondern lieben, wie er uns geliebt hat. Johannes 13, 34. Und gelten denn etwa die 10 Gebote heute nicht mehr? Der Herr sagt sogar selbst, und er sollte doch allen, die so leichtfertig von der Bedeutungslosigkeit des Alten Testamentes reden, sehr zu denken geben: Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Matthäus Kapitel 5, Vers 17 folgende. Die Beschäftigung mit dem Alten Testament ist also keineswegs ein Luxus. Vielmehr stellt sich die Frage, worin denn die heilsgeschichtliche Bedeutung des Gesetzes bestand und worin sich denn das Neue von dem alten Gesetz unterscheidet und in welcher Hinsicht denn das neue Gesetz das alte überbietet und darin erfüllt. Worin besteht also das Neue an dem Neuen? Die wichtige pädagogische Funktion des mosaischen Gesetzes. Schon die Propheten kündigen einen neuen Charakter des Gesetzes an. Ein Gesetz, das nicht mehr auf Tafeln aus Stein, sondern auf die Herzen der Menschen geschrieben ist. Denn das wird der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich lege mein Gesetz in sie hinein und schreibe es auf ihr Herz. Jeremia 31, 33 und auch dann darauf Bezug nehmend Hebräer 18. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Ezechiel 36, 26 folgende. Damit ist aber auch schon eine gewisse Vorläufigkeit des Alten Testamentes angezeigt. Damit stellt sich dann aber auch die Frage, weshalb es dieses mosaische Gesetz überhaupt bedurfte und welche Aufgabe und welche Funktion es hatte. Paulus sagt dazu: Durch das Gesetz kommt es vielmehr zur Erkenntnis der Sünde. Römer 3, 20. Jedoch habe ich die Sünde nur durch das Gebot erkannt. Ich hätte ja nichts von der Begierde gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Römer 7, 7. Als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Den Tod, ich dagegen starb und musste erfahren, dass dieses Gebot, das zum Leben führen sollte, den Tod bringt. Die Sünde verursachte, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod. Denn durch das Gebot sollte die Sünde sich in ihrem ganzen Ausmaß als Sünde erweisen. Römer 7, 13. Das Gute des Gesetzes besteht also gerade auch darin, dass es uns Menschen den Spiegel vorhält und uns erkennen lässt, dass wir alle Sünder, ja, sogar an die Sünde verkauft sind, wie Paulus sagt, Römer 7, 14. Ja, sogar in uns die Sünde wohnt und wir deshalb auch erlösungsbedürftig sind. Wir uns selbst aber auch nicht am eigenen Schopf auf dem Sumpf der Sünde ziehen können, sondern eines Erlösers bedürfen. Und diese Erkenntnis kann in ihrer Bedeutung für uns Menschen überhaupt nicht hoch genug eingeschätzt werden. Denn wenn wir uns nicht als Sünder erkennen, dann können wir uns auch nicht im Glauben zu unserem Erlöser bekehren, sondern sterben in unseren Sünden und gehen verloren. Das Gesetz ist also Ausdruck der göttlichen Fürsorglichkeit und Weisheit. Römer 11, 33. Paulus kann deshalb auch das Gesetz geradezu als Zuchtmeister bezeichnen, wenn er sagt: Ehe der Glaube kam, waren wir im Gefängnis des Gesetzes festgehalten, bis zu der Zeit, da der Glaube offenbart werden sollte. So hat das Gesetz uns in Zucht gehalten bis zum Kommen Christi, damit wir durch den Glauben gerecht gemacht werden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, stehen wir nicht mehr unter dieser Zucht. Galater 3, 23-25. Wohl war das Gesetz pneumatisch, das heißt, es barg unter der Hülle des Buchstabens das verheißene Heil und Leben. Aber der durch die Sünde von Gott getrennte Mensch hatte nicht die Kraft, das Gesetz auch zu erfüllen. Wer dennoch versuchte, durch die genaue Erfüllung aller Gebote gerecht zu werden, kam zu einer Werkgerechtigkeit, nämlich zu der Gerechtigkeit der Pharisäer. Die Pharisäer glaubten, durch eigenes Tun und durch die Anstrengung ihres eigenen Willens ihre eigene Gerechtigkeit aufrichten zu können. Die Apostelgeschichte spricht von dem alten Gesetz als einem, Zitat, Joch, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Apostelgeschichte 15, 10. Ohne Gnade gibt es keine Erfüllung des Gesetzes in der Liebe, sondern höchstens Legalismus. Echte Liebe aber ist jede Form von Legalismus völlig fremd. Übrigens, der wirkliche und einzige Lehrstuhl echter, authentischer, christlicher Liebe und damit der Liebe überhaupt ist allein das Kreuz Christi. Mit der Einwohnung der Sünde im Menschen vor seiner Erlösung korrespondiert dann die Einwohnung des Heiligen Geistes mit der Erlösung, die auch die Erfüllung des Gesetzes möglich macht. Zitat, jetzt aber sind wir frei geworden von dem Gesetz, an das wir gebunden waren. Wir sind tot für das Gesetz und dienen der neuen Wirklichkeit des Geistes, nicht mehr des Alten, in der Alten des Buchstabens. Römer 7,6. Denn das Gesetz des Geistes und des Lebens in Jesus Christus hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, zur Sühne für die Sünde, um an seinem Fleisch die Sünde zu verurteilen. Dies tat er, damit die Forderung des Gesetzes durch uns erfüllt werde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist leben. Römer 8, 2-4. Worin besteht also jetzt genau die Freiheit vom Gesetz? Man könnte vielleicht so sagen, das Gesetz ist überholt im Hinblick auf seine nur vorläufige Funktion und auf alles, was diesem Zweck dienen sollte. Denn als Erlöster steht der Mensch nicht mehr wie ein Knecht unter dem Gesetz, sondern wie ein König über dem Gesetz, weil er durch den Heiligen Geist geprägt ist, ja ein Tempel des Heiligen Geistes ist, ganz einfach, weil er Christ ist. Die Freiheit vom Gesetz bedeutet also nicht die Liquidierung des Gesetzes, sondern dass das Gesetz für uns als Christen nicht mehr zum Ankläger und zur Ursache von Sünde und Tod werden kann, weil es in Christus, das heißt mit seiner Gnade und in der Kraft seines Heiligen Geistes, von uns erfüllt werden kann, aber auch nach wie vor erfüllt werden muss. Das Neue ist also in Christus begründet. Das Neue gegenüber dem Alten bestimmt sich ausschließlich von Christus her. Er bringt das Neue, das Endgültige und den radikalsten Anspruch des Gesetzes, aber auch dessen Erfüllbarkeit durch den Menschen in der Kraft der Gnade des Heiligen Geistes aufgrund der Erlösung. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, sagt der Evangelist und Apostel Johannes. Die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Johannes 1,17. Christus erfüllt das Gesetz und wir können es in Christus, wie Paulus immer wieder sagt, ebenfalls erfüllen. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. 2. Korintherbrief 3,6. Johannes, der Lieblingsjünger, Apostel und Evangelist, schreibt selbst, liebe Brüder, ich schreibe euch kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Und doch schreibe ich euch ein neues Gebot, etwas, das in ihm und in euch verwirklicht ist. 1. Johannesbrief 2, 7. Das Neue an dem neuen Gesetz. Das Gesetz des Evangeliums erfüllt die Gebote des alten Gesetzes, weil es ihn nicht nur äußerlich, nämlich dem geschriebenen Buchstaben nach erfüllt, sondern seiner Intention nach. Juristen würden es als Ratio Legis, als Sinn und Zweck des Gesetzes bezeichnen und damit überhaupt inhaltlich und nicht nur legalistisch und herzlos. Und diese Intention ist die Liebe. Es verlegt damit die Erfüllung des Gesetzes von der bloß äußeren Handlung bzw. auch Unterlassung in die Herzmitte eines jeden Menschen. Das neue Gesetz legt überhaupt erst einmal die Wurzel frei, aus der das göttliche Gesetz überhaupt nur erfüllt werden kann. Die Erfüllung des göttlichen Gesetzes geschieht immer nur mit dem Herzen, das der Sitz der Liebe im Menschen ist. Das ganze Gesetz des Evangeliums besteht allein in dem neuen Gebot Jesu, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Johannes 13, 34 und 15, 12. Darin liegt allerdings auch eine äußerste Radikalisierung des ursprünglichen Doppelgebotes der Gottes- und Nächstenliebe. War der Maßstab der Liebe bisher in einem gewissen Sinn die eigene Person, nämlich lieben wie sie selbst, weshalb sich der Mensch selbst nicht wichtiger nehmen durfte als jeden anderen Menschen auch, so ist nun der Maßstab unserer Liebe zu Gott und dem Nächsten die Liebe, mit der uns der Herr selbst geliebt hat. Besteht die Liebe nach dem alten Gesetz in der Gesinnung bloßer Selbstlosigkeit, so offenbart uns nun der Herr als vollkommene Liebe die Gesinnung der völligen Selbstverleugnung. Darin erfüllt, überragt und vervollkommnet das Gesetz des Evangeliums das alte Gesetz. Der Herr sagt selbst, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Matthäus 5,20. Das neue Gebot überbietet also auch das alte Gesetz, insofern es dessen letzte in ihm verborgene Möglichkeiten freilegt und auch durch die Gnade, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes, verwirklichbar macht. Nicht umsonst wird das neue Gesetz des Evangeliums auch auf dem Berg verkündet, nämlich als die uns allen bekannte Bergpredigt. Schon das alte Gesetz, das durch das neue vollendet ist, ist bereits auf dem Berg verkündet worden, nämlich dem Berg Sinai. Die Bergpredigt gerade in ihren sogenannten Antithesen schafft die sittlichen Vorschriften des alten Gesetzes keineswegs ab oder setzt sie außer Kraft, sondern offenbart die tiefsten in ihm verborgenen Möglichkeiten und lässt aus ihm neue Forderungen mit einem radikaleren Anspruch hervorgehen. Das neue Gesetz offenbart die ganze göttliche und menschliche Wahrheit des alten Gesetzes. Es fügt ihm nicht neue äußere Vorschriften hinzu, sondern erneuert das Herz als der Wurzel der Handlungen. Das Herz ist der Sitz der Liebe. Hier werden die grundsätzlichen Entscheidungen getroffen, nämlich zwischen Gott und dem Ego, rein und unrein und für Glauben, Hoffnung und Liebe. So bringt das Gesetz das Evangelium zur Vollendung, indem es fordert, vollkommen zu sein wie der Vater im Himmel und sich durch den gleichen Großmut auszuzeichnen wie dieser, indem man auch seinen Feinden vergibt und sogar für seine Verfolger betet. Matthäus 5, 44. In den Seligpreisungen der Bergpredigt erfüllt es die göttlichen Verheißungen, indem es sie erhebt und auf das Himmelreich hinordnet. Auch die Kataloge von sittlichen Unterweisungen in den Apostelbriefen, insbesondere in den sogenannten Haustafeln, sind lediglich konkrete Entfaltungen des Liebesgebotes. Das neue Gesetz ist die Gnade des Heiligen Geistes, die den Menschen durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Es wird erfüllt durch die göttliche Liebe. Nicht umsonst heißt das neue Gesetz auch Gesetz der Freiheit. Gesetz der Liebe, Gesetz der Gnade, Gesetz des Geistes, im Unterschied zu dem alten Gesetz der Sünde und des Todes, wie Paulus es bezeichnet in Römer 8, 2. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte im Weiteren einmal gewisse spezielle Themen behandeln, die eben gerade sich aus diesem unserem Thema ergeben, nämlich das Verhältnis von Pflicht und Liebe zunächst einmal. Zwei wichtige Unterscheidungen sind in diesem Zusammenhang für das praktische geistliche Handeln von großer Bedeutung, nämlich Pflicht und Liebe einerseits, sowie Glaube und Werke bzw. gute Werke und Gesetzeswerke andererseits. Hier geht es um das richtige Verständnis von Fundamentalkategorien des christlichen Glaubens überhaupt. Dieses Thema, das sicher keine theologische Schonkost ist, ist von ganz grundsätzlicher und auch überhaupt nicht zu überschätzender Bedeutung, weil gerade auch über den sogenannten praktizierenden Christen bedrohlich das Damoklesschwert des Pharisäismus schwebt. Wer eine Pflicht zu erfüllen hat, muss nur eine äußere Handlung verrichten, beispielsweise vor der roten Ampel auf die Bremse treten und anhalten. Tut er das, dann hat er seine Pflicht erfüllt. Was dabei überhaupt keine Rolle spielt, ist, ob er das verärgert, wütend oder gelassen tut, außer der bloßen äußeren Handlung oder unter Umständen eben auch einer Unterlassung, ist darüber hinaus nichts verlangt. Und wer seine Steuererklärung korrekt deklariert und pünktlich beim Finanzamt einreicht, der erfüllt insoweit seine Pflicht. Deswegen muss er das Finanzamt auch nicht lieben. Christlich ist ein Verhalten nur, wenn es aber aus Liebe geschieht. Und deren Sitz sind nicht Hände und Füße, sondern allein das Herz. Die Liebe ist eine Gesinnung, nämlich die Gesinnung der Selbstlosigkeit, der Unparteilichkeit, ja sogar im neuen Gesetz der Selbstverleugnung überhaupt. Freilich will sich die Gesinnung der Liebe auch in der Tat, nämlich in der Liebestat, manifestieren. Ob deshalb eine Tat wirklich christlich ist, bestimmt sich deshalb auch nicht etwa danach, ob sie nützlich oder hilfreich ist, sondern nur, ob sie aus Liebe geschieht. Das heißt, ob sie auch durch diese Gesinnung der Selbstlosigkeit geformt und damit auch christlich qualifiziert ist. Man kann ja viel Gutes in Anführungszeichen tun, wie man so sagt. Aber das, was da wirklich so gut nach außen hin in Erscheinung treten mag, kann man ja auch aus allen möglichen anderen Motiven als eben aus dem Motiv der Liebe heraus tun. Gerade auch aus der Gesinnung der Selbstsucht. Dann ist aber diese Tat überhaupt nicht gut und gar nicht christlich. Wer sie selbst nur als Verpflichteter versteht, bewegt sich lediglich auf einer formal-juristischen, um nicht zu sagen rein legalistischen Ebene. Der fragt eben nur, was er unbedingt tun muss, um seine Pflicht zu erfüllen, damit er sie endlich wieder los ist, und wird immer von der Angst geplagt, er könne zu viel tun und übertreiben. Die bloße Pflichterfüllung bewegt sich also immer nur auf der mir gesetzlich auferlegten Nulllinie, wie ich das einmal nennen möchte. Der Liebende, der echte Christ, fragt dagegen nicht, was muss ich tun, sondern was kann ich tun? Und er bedauert nach Ausschöpfung aller seiner Möglichkeiten sogar noch, dass er nicht mehr tun kann. Die Pflicht hat immer eine Obergrenze, an der diese erfüllt ist. Die Liebe niemals. Sie hat dagegen immer eine Untergrenze, die sie niemals unterschreitet, ist aber nach oben hin immer offen, soweit es für den Mitmenschen notwendig und ihm selbst auch möglich ist. So bringt es denn auch Paulus auf den Punkt, wenn er sagt, bleibt niemand etwas schuldig, nur die Liebe schuldet ihr einander immer. Römer 13,8. Diese selbstverleugnende Liebe macht das Christentum zur anspruchsvollsten, aber damit auch zur strapaziösesten Existenzform. Die Liebe ist ihrem Wesen nach immer total und grenzenlos. Dagegen ist die Erfüllung des bloßen Gesetzesbuchstabens ohne Liebe nichts anderes als Pharisäismus. Paulus sagt, wenn ich meinen Leib zum Verbrennen hingäbe, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Das Hohelied Lied der Liebe, 1 Korinther 13, 3. Wer dagegen den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Pflicht geht von der Selbstbehauptung des Einzelnen aus und sagt ihm, unter welchen Umständen er ausnahmsweise einmal nicht an seinem Selbstbesitz festhalten darf, sondern gegenüber anderen ein bestimmtes Verhalten schuldet und insofern Abstriche an seinem Selbstbesitz machen muss, weshalb die Pflicht auch immer gesetzlich begründet sein muss. Echte Liebe dagegen bedeutet immer schon eine latente Aufgabe des eigenen Selbstbesitzes und vorbehaltlose Bereitschaft und Verfügbarkeit zugunsten Gottes und auch des Nächsten, sodass diese dann einfach bei und von mir abrufen können. Und der Grund dafür liegt nicht etwa in einem mir von außen her auferlegten Gesetz, sondern immer schon in meiner Liebe und damit auch in meiner Freiheit, in der ich immer schon jeden Zwang eines mir auferlegten Gebotes überhole und auch überbiete. Die Pflicht will immer nur das unbedingt Notwendige abgeben. Die Liebe dagegen ist ihrem ganzen Wesen nach freigebig. Die Pflicht ist immer minimalistisch, die Liebe dagegen maximalistisch. Solange man bei der Erfüllung des göttlichen Gebotes bloß in dem Pflichtendenken Kants stecken bleibt, verkürzt man das Christentum, dessen unverwechselbarer Charakter ja darin besteht, dass der Mensch durch die Liebe der Herzen mit Gott vereint und sogar vergöttlicht wird, zu einer bloßen Moralinstitution. Als solche war die Kirche auch dem aufgeklärten preußischen Staat höchst willkommen, hat sie doch die Untertanen schön brav, unterwürfig und eben auch im Interesse des Staates pflichtbewusst gemacht und gehalten, um nicht missverstanden zu werden. Ihr Brüder und Schwestern im Herrn, es geht mir beileibe nicht und keineswegs darum, die Pflicht gegen die Liebe auszuspielen, weiß Gott nicht. Ich rede keineswegs gegen eine Pflichterfüllung, da wäre ich gründlich missverstanden. Diese ist von einem Christen auch ganz selbstverständlich gefordert. Die Vernachlässigung der Pflicht wäre sogar unchristlich. Christentum und christliche Existenzweise verwirklichen sich allerdings auch noch nicht in einer bloßen Pflichterfüllung, sondern erst in der Herzensliebe zum Mitmenschen, sogar wenn er mein Feind sein sollte und an erster Stelle und überhaupt als Möglichkeitsbedingung für die Nächstenliebe in der Liebe zu Gott. Ohne Gottes Liebe gibt es nämlich keine Nächstenliebe. Pflichterfüllung ist also noch längst nicht der Inbegriff von Christentum. Ein Vers von Schiller mit sarkastischem Seitenhieb gegen Kant bringt diese äußerst wichtige Problematik auf den Punkt. Wenn da Schiller sagt, gerne dien ich den Freunden, doch tue ich es leider aus Neigung. Und so wurmt es mich oft, dass ich nicht tugendhaft bin. Vielmehr ist auch die Pflichterfüllung nur ein integraler Bestandteil der Liebe, aber sie ist nicht Inbegriff der Liebe, so dass man sagen könnte, wer nur seine Pflicht gewissenhaft erfüllt, ist auch schon ein vollkommen vorbildlicher Christ. Das wäre bestenfalls bürgerliches Christentum, ein einziger Widerspruch in sich. Ein bloßer Pflichterfüller, sage ich einmal in Anführungszeichen, braucht deshalb den Boden des Christentums noch nicht einmal betreten zu haben, sondern kann sich noch ganz und gar auf dem Boden des Alten Testamentes befinden oder auch Anhänger einer rein innerweltlichen Weltanschauung mit einem durchaus hohen moralischen Anspruch sein. Solange man sich nur auf die Erfüllung von Pflichten beschränkt, hat man die personale Ebene überhaupt noch nicht betreten. Christentum ist eine durch und durch personal bestimmte Religion. Diese personale Ebene wird erst mit der Liebe zu Gott und den Menschen betreten. Deshalb werden wir übrigens auch nur aufgrund des Glaubens, der ebenfalls eine personale Kategorie ist, erlöst. Kurz, ohne personale Investition des Menschen auch kein christliches Verhalten. Die Pflicht ist aber noch keine personale Kategorie, wie gesagt. Christliches Handeln ist deshalb immer ein Handeln aus Liebe und beschränkt sich niemals auf eine bloß äußerliche Erfüllung gesetzlicher Pflichten. So ist es auch keine Erfüllung der Sonntagspflicht, in Anführungszeichen und wie man so sagt. Wenn man die heilige Messe gelangweilt und ständig auf die Uhr schauend absitzt und sich dann bei der Kommunion ganz schnell verdrückt. Gesetzeswerke einerseits und Liebeswerke bzw. gute Werke andererseits. Eine weitere wichtige Unterscheidung ist die zwischen den Gesetzeswerken, gegen die Paulus ja gerade in seinen Briefen an die Römer und an die Galater Sturm läuft, und den sogenannten guten Werken, wie wir ja sagen, beziehungsweise den Liebeswerken. Offenbar sind ja die Gesetzeswerke nicht gut, obwohl sie doch mit größtem Eifer und Akribie nach dem Buchstaben des Gesetzes, insbesondere von den Pharisäern, vollbracht werden. Der wesentliche Unterschied zwischen beiden ist darin begründet, dass die Gesetzeswerke, auf die ja die Pharisäer so stolz sind und derer sie sich rühmen, den Buchstaben des Gesetzes zwar äußerlich erfüllen, aber nicht den Sinn und Zweck des Gesetzes. Diesen Sinn und Zweck verfehlen sie nämlich, weil das Gesetz nur aus Liebe vollbracht werden kann und deshalb auch Werke nur unter dieser Voraussetzung Liebeswerke bzw. gute Werke sein können, sie zu dieser Liebe aus sich heraus aber gar nicht fähig sind, weil, wie Paulus sagt, das Gesetz im Unterschied zu der göttlichen Gnade kraftlos ist. Stattdessen wollen sie sich durch ihre Gesetzesbuchstaben Observanz selbst erlösen, indem sie versuchen, sich Gott zum Schuldner zu machen, indem sie ihm ihre Gesetzestreue anbieten und dafür ihre Rettung oder, wie das in der Sprache der Ökumene heißt, ihre Rechtfertigung vor Gott als Lohn beanspruchen, wie es Paulus im Römerbrief beschreibt. Zitat: Dem, der Werke tut, werden diese nicht aus Gnade angerechnet, sondern er bekommt den Lohn, der ihm zusteht. Römer 4,4. Die Gesetzeswerke sind also keine guten Werke, weil sie nicht aus Liebe vollbracht sind. Stattdessen treten sie an die Stelle des Glaubens, der allein für die Liebe Gottes öffnet, aus der heraus die Gesetze Gottes überhaupt erst erfüllt werden können. Die Gesetzeswerke sind Leistungen des erbsündlich geschädigten Fleisches und keine guten Werke, die immer nur Geschenke der Gnade aufgrund des Glaubens sind, der in der Liebe wechseln wird. Gute Werke oder Liebeswerke sind auch nicht die, die einfach gut im Sinne von nützlich oder hilfreich nach außen in Erscheinung treten, sondern wirklich unabhängig von jedem praktischen Nutzen aus Liebe vollbracht sind. Sie treten nicht an die Stelle des Glaubens, sondern setzen diesen gerade immer schon voraus, um überhaupt aus Liebe vollbracht werden zu können. Die Liebeswerke sind Ausdruck und Manifestation der Liebe dessen, der sie vollbringt. Nur deshalb sind es auch gute Werke. In ihnen wird dann auch wirklich das Gesetz seinem Sinn und Zweck nach erfüllt. Diese guten Werke sind notwendig für die Rettung des Menschen, aber nicht deswegen, weil er sich etwa selbst durch Werke erlösen könnte, was ja absolut ausgeschlossen ist, sondern weil es keine echte und damit wirkliche Liebe geben kann, ohne dass sich diese Liebe eben auch in Liebeswerken oder in guten Werken manifestiert und bezeugt. Jakobusbrief, Kapitel 2, Verse 14 folgende. Die sogenannten guten Werke haben also nicht den Sinn der Selbsterlösung, sondern setzen die gnadenhafte Erlöstheit des Menschen bereits voraus. Das gute Werk ist also immer schon ein Werk des guten Gottes durch das Glied seines mystischen Leibes. Wer dagegen Gott gegenüber nur seine Pflicht erfüllen und sich so den Himmel selbst verdienen will, der macht Gott zu seinem bloßen Geschäftspartner, von dem er irrtümlich meint, ihm auf Augenhöhe selbstständig gegenüberzustehen und seine Ansprüche stellen zu können. Und er hat völlig vergessen, wenn er es überhaupt jemals schon gewusst haben sollte, dass er doch durch die Taufe mit Christus in seinem Leib als Glied geeint worden ist. Aber von solchen Überlegungen sind heute wohl auch die allermeisten guten Christen himmelweit entfernt. Das ist eigentlich sehr, sehr tragisch. Dieses Kapitel ist fundamental für jeden, wie wir so sagen, praktizierenden Christen, der immer in der Gefahr des Pharisäismus steht, weil er sich auch oft bloß am Äußerlichen, nämlich am Sichtbaren, Nützlichen, Hilfreichen, wie er es versteht, festmacht, um sich dadurch den Himmel zu verdienen. Den Himmel kann man sich nicht verdienen. Den gibt es nur geschenkt für den, der sich selbst in Liebe schenkt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, noch ein abschließendes Wort zu den evangelischen Räten. Unter diesen evangelischen Räten verstehen wir die Dreiheit von Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen, also den Gegenstand der Ordensgelübde. Mit ihrer Bezeichnung als evangelisch weisen sie darauf hin, dass sie ihre Möglichkeitsbedingungen allein im Evangelium haben, das heißt im neuen Bund, nämlich in Jesus Christus und dem Anbruch seines Reiches in unserer Welt. Sie können deshalb auch nur von Christus her und auf Christus hin, aber deshalb auch erst mit seinem Kommen und nicht schon vorher sinnvoll gelebt werden. Diese allein in Christus und dem Reich Gottes begründeten Möglichkeiten müssen dann aber auch überzeugend gelebt werden, damit das Reich Gottes in unserer Welt auch bezeugt und sichtbar gemacht wird. Das Leben der drei evangelischen Räte ist kein entbehrlicher Luxus, sondern Notwendigkeit. Letztlich geht es dabei auch um das Zeugnis vor der Welt und den Menschen, dass Gott ganz allein dem Menschen genügt, auf den hin er geschaffen ist, und zwar jeder Mensch geschaffen ist, und dass der Mensch schon hier in dieser Welt ganz frei und unabhängig von der Welt sinnvoll und erfüllt leben kann. Das Räteleben ist der Lebensstand, der ganzen Welt bezeugt, dass man bereits durch die Taufe Mitbürger der Heiligen und Hausgenosse Gottes wird, Epheser 2,19, und damit schon in dieser Welt Gottes Kind ist und kein Erdenkind mehr. Und deswegen auch schon in dieser Welt ganz im Reich Gottes verwurzelt sein muss und überhaupt nicht in der Welt, weil man ja schon zu seinen Lebzeiten auf Erden seine Heimat im Himmel hat. Deshalb leuchtet dieses Zeugnis des Räterlebens, aber auch nur dann, wenn es aus ganzer Liebe zu Christus authentisch und auch freudig gelebt wird. Ein verweltlichter Ordensmann bzw. Ordensfrau oder auch ein Priester ist ein Widerspruch in sich, eine Karikatur. Im Ordensstand oder auch als Priester Welt zu leben, pervertiert dieses eigentlich hellstrahlende Zeugnis des Glaubens und der Liebe und des Reiches Gottes und bringt eben dieses Reich Gottes nur in Verruf. Besser überhaupt keinen Priester und keinen Ordensmann bzw. Ordensfrau als einen Verweltlichten. So jemand ist für die Welt und die Menschen es kein Segen und macht den geistlichen Stand unglaubwürdig. Ein großes Übel. Das Reich Gottes lebt nun einmal nicht von der Masse, sondern nur von seiner geistlichen Klasse. Zig Millionen mal Null ist und bleibt Null, aber einmal Eins ist und bleibt Eins.